ARD.
Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage für alle Hörerinnen und Hörer mit sensiblen Gehörgängen. Bitte bedecken Sie jetzt Ihre Ohren.
Spaß beiseite, im Ernstfall sollten Sie diesen Sirenenwarnton für den Katastrophenfall natürlich unbedingt hören. Allerdings stehen in Berlin die Chancen dafür nicht besonders gut, denn funktionstüchtige Warnsirenen sind Mangelware und nicht nur die.
Dann sind wir durchaus nicht ausreichend aufgestellt.
Wir müssen da mit einem höheren Tempo arbeiten.
Hier gibt es leider berlinweit keine eindeutige Regelung.
Wir sind auf der Hälfte des Weges. Das wirklich Wichtige fehlt noch.
Ich schaue auf den Gesamtzusammenhang, auf den Worst Case, der sich für uns darstellt wie Kiew.
Damit herzlich willkommen zur RBB 24 Spreepolitik, unserem landespolitischen Podcast für Berlin und Brandenburg, der heute unter dem Motto steht: Alarm schlagen. In Berlin haben Expertinnen und Experten in dieser Woche mit teilweise erschreckender Deutlichkeit, fand ich, darüber berichtet, dass die Stadt aktuell nicht ausreichend vorbereitet ist auf den Katastrophenfall. Und in Brandenburg hat ein Verein Alarm geschlagen beim Thema rechte und rassistische Übergriffe. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion und hier in Berlin starten wir auch mit meinem Kollegen Christoph Reinhardt. Hallo Christoph.
Hallo Sabine.
Wir wollen besprechen, wie schlecht ist die aktuelle Lage beim Katastrophenschutz, beim Bevölkerungsschutz in Berlin eigentlich? Was wird getan, um sie zu verbessern? Und was kann auch jede Einzelne von uns tun? Fangen wir mal an. Montag war Anhörung im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Du hast zugehört. Ich auch ein bisschen. Ich muss sagen, mir ist tatsächlich so ein bisschen mulmig geworden, weil es gab eine, finde ich, seltene Einigkeit von den Politikern, die gesprochen haben, und den ExpertInnen, dass Berlin hinkt bei der Vorbereitung auf den Katastrophenfall hinterher. Ging dir das auch so?
Absolut, ja. Und dass man so einhellig hört, dieser Begriff vom Nullpunkt. Wir sind bei Null, wir sind fast bei Null. Naja, ein bisschen weiter als Null sind wir ja schon. Das war schon beeindruckend, eben auch diese Einigkeit zwischen Regierungs- und Opposition. Normalerweise ist das ja dieses Hin und Her. Die einen sagen, es ist ganz schlimm, die anderen sagen, nee, ist alles super. Ganz super ist überhaupt nichts. Und das muss man sich, wenn man schon ein bisschen älter ist, kann man sich das ja auch aus der Erinnerung klar machen. 1990, die große Friedensdividende, und seitdem hat Katastrophenschutz nicht mehr wirklich stattgefunden. In der Politik nicht, in den Haushaltsplänen nicht, auch in den Köpfen nicht.
Also die Wende war sozusagen der Nullpunkt, von dem da gesprochen wurde, wo alle auf einmal gesagt haben, was soll uns denn noch passieren?
Ich habe noch ein bisschen nachgeforscht und geguckt, wie war denn in den letzten Jahren die Diskussion über Katastrophenschutz. Habe ich in die Datenbank des Parlaments eingegeben und der erste vernünftige Treffer, den ich mit Katastrophenschutz hatte, war von 1999. Da stand was drin über die Sirenen. Nochmal ein Rückblick, warum in West-Berlin es ein Sirenensystem gab und in Ost-Berlin ein anderes und dass die beiden nicht kompatibel waren und dass man dann Anfang der 90er gesagt hat, wir machen jetzt nicht ein neues Sirenensystem, weil in West-Berlin hat man die 30 Jahre überhaupt nicht gebraucht und ob man die überhaupt noch braucht, ist ja überhaupt nicht absehbar. Wir machen lieber sowas mit Polizeifahrzeugen, die mit Lautsprechern durch die Straßen fahren und so alarmieren. Und seitdem sind die Sirenen abgebaut worden und seitdem hat man nie wieder was davon gehört, bis dann 2021 war es, glaube ich, die Flutkatastrophe im Ahrtal doch allen deutlich gemacht hat, ja, Sirenen könnten ganz gut sein.
Sirenen ist ein gutes Stichwort. Wir haben die eben im Opener ja auch schon mal gehört. Lass uns doch mal auf ein paar Bereiche schauen, wo Berlin da steht, und lass uns mal mit diesen Warnsirenen anfangen. Die sind ja ein Teil eines Warnsystems, was dann funktionieren soll, dass man übers Radio gewarnt wird, auch übers Fernsehen, auch über Handy-Apps und so weiter. Wir hatten dazu ja auch schon letzte Woche, bevor der Ausschuss dann getagt hat, schon ein bisschen recherchiert. Eigentlich sollten ja Ende 2022 alle dieser Warnsirenen installiert sein. Ist nicht passiert.
Nee, weil es nämlich schwieriger ist, als es einfach nur auf dem Blatt Papier zu schreiben und zu sagen, sind bis dahin installiert, sondern man muss die Dinger auch erstmal beschaffen. Der Plan war so, das hatten wir ja auch aufgedeckt und dann hat der Ausschuss auch darüber extra nochmal in der Fragestunde gesprochen. Es sollten 411 Sirenen sein, oder die sind geplant und davon sind 218 inzwischen montiert. Aber montiert heißt auch nicht, dass man die einfach so benutzen kann, sondern die müssen erstmal abgenommen werden und funktionieren. Und bei etlichen sind halt Nachbesserungen nötig, die laufen noch gar nicht. Und nur 140 sind von der Feuerwehr abgenommen. So, und das ist natürlich eine ganze Kette, die da zusammenkommt. Das ist ja nicht so, wie ich mir einen Rauchmelder für zu Hause kaufe, im Baumarkt oder wo auch immer, sondern ich muss jemanden haben, der so eine Sirene herstellt und der muss liefern können. Und nach dem Ahrtal-Unglück, da haben viele Kommunen gedacht, oh, wir brauchen mal neue Sirenen. Also da gab es Lieferschwierigkeiten. Dann wiegen die Dinger wohl bis zu 400 Kilo, hat der Staatssekretär erzählt. Das heißt, man braucht erstmal ein Statikgutachten. Da musst du erstmal einen Statiker finden, dann musst du eine Firma finden, die eine Hebebühne hat und die Dinger da hochbringt und. Und dann muss man die, du hast das schon gesagt, das ist ja nur sozusagen der erste Alarm. Wenn ich nachts die Sirene höre, werde ich vielleicht wach, wenn ich Fenster auf habe. Und dann gucke ich auf mein Handy und wenn da noch Internet ist, dann habe ich da eine App, Nina oder Katwan oder beide. So, und da kriege ich dann die Einzelheiten. Aber das muss ja auch erstmal zusammenkommen. Und du brauchst eine Schnittstelle, ist ja heute alles mit Computern verbunden. Und es ist ungefähr so kompliziert, wie eine E-Akte einzuführen ist, diese Alarmierungssysteme zusammenzubringen, dass auf der Sirene dasselbe ankommt wie bei Katwan und Co.
Was ist denn jetzt der neue Zeitplan für die Sirenen? Also sie sollen schon zeitnah kommen?
Die sollen zeitnah kommen, aber was auch immer das heißt, ich glaube, jetzt haben sie gesagt, Ende 2024 dann komplett. Aber das ist, man ist völlig abhängig von den Lieferanten. Das heißt, wir müssen einfach gucken, wann es fertig ist. Diese 411 geplanten Sirenen, die sind ja nicht mal flächendeckend. Also vielleicht braucht man im Grunewald auch nicht so viele Sirenen. Aber das ist nur an den wichtigsten Orten, in der Innenstadt vor allem, wo viele Touristen sind oder so. Man müsste normalerweise 580 Sirenen haben. Und davon ist erstmal in den nächsten Jahren nicht auszugehen, dass das komplettiert wird.
Nun sind Sirenen ein Punkt, dass man erstmal gewarnt wird. Springen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben einen Fall, einen Katastrophenfall, Trinkwasserversorgung, ganz wichtig. Darüber wurde auch gesprochen und auch da sind die Zahlen nicht so, wie sie sein sollen.
Ja, Wasser braucht man und man kennt ja diese Schwengelpumpen heißen sie, glaube ich. Bei uns auf dem Spielplatz steht sowas und ich dachte früher immer erst, na, das ist irgendwie aus dem 19. Jahrhundert oder so noch so ein Überbleibsel, aber die 2000 Brunnen, die es in Berlin gibt, die sind da schon mit Absicht und gehören zur modernen Infrastruktur, damit man eben auch ohne Strom überall Wasser pumpen kann. Und 2000 Pumpen klingt erstmal ganz ordentlich für so eine Stadt wie Berlin, wenn sie denn alle mal funktionieren würden. Und wir hatten da den Katastrophenschutzbeauftragten aus Lichtenberg da, der hat uns mal vorgerechnet, wie das für seinen Bezirk ist. 90 Pumpen gibt es, davon gehört schon mal die Hälfte dem Bund, die andere Hälfte ungefähr dem Bezirk. Da ist immer unklar, wer muss sich da um die Wartung kümmern. Und 24 davon sind kaputt. Und dann hat er ausgerechnet, was das heißt. 7,7 Liter kann man da bei Dauerbetrieb auch pro Kopf in Lichtenberg rauskriegen. Im Gesetz steht, es müssen 15 Liter sein.
Und also 15 Liter ist schon auch nicht so viel, wenn man weiß, was wir sonst so an Wasser verbrauchen. Und davon dann jetzt erstmal die Hälfte?
Das ist absolut notwendig. Also zum Trinken natürlich, das ist Trinkwasserqualität, was da rauskommt. Aber man braucht ja auch zum Abspülen, Abwasser, Toilettenspülen, wenn
kochen,
das nicht aus dem Wasser
vielleicht
ankommt, kochen, ja. Also 15 Liter ist das Minimum, was im Gesetz steht. Und der Bezirk Lichtenberg schafft ungefähr die Hälfte.
Nun soll es ja im Katastrophenfall Anlaufstellen geben, Leuchttürme heißen die. Und da sind die Bezirke auch unterschiedlich gut aufgestellt. Wenn man mal wieder berlinweit guckt, sind wir da auch nicht, wo wir sein sollen.
Ja, ist ungefähr so wie mit den Sirenen auch. Die Idee ist wohl ganz gut. 37 dieser Leuchttürme soll es geben. Leuchtturm, was soll das sein? Es wird meistens ein Rathaus oder eine Schule sein, nur mit einem Notstromaggregat, damit es eben, wenn überall anders Stromausfall ist, dass das noch leuchtet. Und die Leute idealerweise auch wissen, ich habe jetzt kein Internet und wahrscheinlich habe ich über WhatsApp Nachrichten von meinen Kindern, Eltern, wem auch immer bekommen, die mich brauchen oder nicht brauchen oder mir sagen wollen, dass es ihnen gut geht, aber ich kann das jetzt nicht abrufen. Ich gehe zu diesem Leuchtturm, da ist es warm und trocken, vielleicht auch ein bisschen Internet. Aber von diesen 37 geplanten Einrichtungen sind 12, glaube ich, berlinweit fertig. Also eigentlich sollen es so pro Bezirk 2-3 sein und jetzt ist nicht mal so, dass jeder Bezirk einen hat. Dazu sollen auch noch so knapp 150 kleine Leuchttürme, I-Punkte nennt man die sein, wo nicht Hauptamtliche sind und nicht so richtig mit kompletter Notstromversorgung ist, wo Ehrenamtliche drin sitzen. Ich wüsste jetzt nicht bei mir im Kiez, wo sowas sein könnte. Hab noch nie was davon gehört.
Nun habe ich jetzt schon oft das Wort Katastrophenfall in den Mund genommen, aber was heißt ein Katastrophenfall eigentlich? Also ist das sowas wie der lange Stromausfall, den es 2019 in Köpenick gab? Damals war ja bei Bauarbeiten, waren Kabel beschädigt worden. Ist das ein Großbrand? Ist das Hochwasser? Ist das ein Chemieunfall? Ist das ein Terroranschlag?
Naja, ungefähr diese Bandbreite. Es gibt so die klassische Katastrophe, ist ja so die Naturkatastrophe, die möglichst räumlich begrenzt ist. Also so im Ahrtal hat man es gesehen, in den Flusstälern. Da war das Problem da und die Hilfe erstreckt sich dann auf einen begrenzten Raum. Oder ich sage, jetzt hier in Berlin haben wir keine Erdrutsche oder so zu befürchten besonders. Aber Großbrände gibt es ja schon und dann ist der Rauch, der auch größere Flächen hat. Sowas wie Corona ist natürlich auch eine Art Naturkatastrophe und plötzlich ist es total flächendeckend und die Leute kommen, wenn es Kontaktverbote gibt, nicht mehr so richtig zum Einkaufen oder die Supermärkte sind gestört oder die Lieferketten sind gestört und all das sind solche Katastrophen, auf die man sich einstellen muss. Das ist mehr oder weniger alles.
Was im Ausschuss aber auch wieder teilweise nur so ein bisschen angedeutet, teilweise sehr deutlich gesagt wurde, war eigentlich das Wort kriegerische Auseinandersetzung. Also da müssen wir auch drüber nachdenken.
Ja, das ist sicher auch das, was seit 1990 überhaupt nicht mehr gepflegt wurde, sage ich mal, der Gedanke daran, dass es auch Kriege sowas geben könnte. Das war auch so rumgedruckt im Ausschuss, hat man schön gehört, militärische Auseinandersetzungen, Einsätze der Armee. Ein Bundeswehrbrigadegeneral war auch da, der hat da schon ein bisschen mehr Tacheles geredet, der hat auch, sage ich mal, aus eigener Sicht gesagt, also wir, die Bundeswehr, müssen uns ja auch aufstellen, aber die Bevölkerung, die da jahrelang nicht dran gedacht hat, die muss sich auch damit beschäftigen.
Genau, den Brigadegeneral Jürgen Karl Uchtmann, den haben wir auch im Opener schon gehört, das ist derjenige, der vom Worst Case gesprochen hat und dann gesagt, Kiew.
Ja, und Kiew ist natürlich was anderes als Berlin, aber vom Bedrohungspotenzial einer Hauptstadt vielleicht auch für die Bundeswehr interessant. Man sieht das ja jetzt vielleicht auch in der Ukraine, ist der Krieg ja eigentlich deutlich weiter im Süden als in Kiew. Aber wenn da nachts Raketenalarm ist, dann betrifft das natürlich ganz Kiew. Und die Leute müssen sich darauf einstellen, müssen in Deckung gehen. Es muss natürlich militärisch abgewehrt werden oder so. Oder es gibt auch Sabotageakte, Strom fällt aus. Und das ist auch eine Sorge der Bundeswehr, dass Berlin da aufgestellt sein muss, weil, naja, so eine Rakete kann man ja auch mal abschießen. So. Und da ist der Wunsch der Bundeswehr schon ziemlich deutlich, helft euch bitte selber, lieber Zivilschutz, liebe Bevölkerung. Sozusagen wäre schön, wenn ihr auch mal Wasservorräte im Keller hättet, dann muss nämlich nicht die Bundeswehr kommen und euch Wasser hinstellen, wenn mal was ausfallen sollte.
Das hat er tatsächlich, der ist ja Kommandeur Landeskommando Berlin. Und das war eine der Aussagen, die mich da auch am meisten ja rausgerissen haben aus der Debatte, wo ich gedacht habe, was? Er hat nämlich darüber gesprochen, was für Hilfe Berlin im Katastrophenfall eigentlich von der Bundeswehr noch erwarten kann. Hören wir mal rein.
Es ist für uns eine Umkehr der zivil-militärischen Zusammenarbeit. War es bislang so, dass er die Bundeswehr gefragt worden ist, um hier und da zu helfen, zu unterstützen? Dann ist es jetzt in der Tat die Bundeswehr, die zivile Verwaltung, aber auch zivile Wirtschaft fragt, um das, was wir leisten müssen, überhaupt sicherstellen zu können. Sie entnehmen dieser Kommentierung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Bundeswehr sich genauso intensiv wie vielleicht in der Vergangenheit bereit zur Amtshilfe erklärt, nach § 35, nicht sehr ausgeprägt sein wird.
Heißt das, Berlin kann im Katastrophenfall überhaupt nicht mehr auf die Hilfe der Bundeswehr hoffen?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Kommt immer darauf an, was für eine Katastrophe das ist. Aber das habe ich zwischen den Zeilen schon ziemlich deutlich gehört. Die Bundeswehr hat jetzt erstmal eigene Hausaufgaben zu erledigen. Die stellt sich jetzt nämlich doch kriegerischer auf, nicht nur auf die Heimatverteidigung. Wir warten einfach mal, ob uns jemand angreift. Und solange nichts zu tun ist, können wir ruhig Sandsäcke schleppen gehen, wenn mal eine Flutkatastrophe ist oder was auch immer machen. Sondern wir wollen die Bundeswehr jetzt so fit machen, dass wir auch so einen richtigen Aufmarsch hinbekommen. Vielleicht ins Baltikum, vielleicht in Richtung Türkei oder so. Muss gar nicht hier sein, aber wir wollen die NATO verteidigungsfähig machen. Und dafür brauchen wir Übungen und dafür brauchen wir unsere Leute selber und stehen nicht mehr so Gewehr bei Fuß, um ja, der Zivilgesellschaft zu helfen. Helft euch bitte selber.
Du hast am Anfang darüber gesprochen, wie wichtig das ist, auch Dinge zu koordinieren. Nun sind in Berlin insgesamt 37 verschiedene Behörden für den Katastrophenschutz zuständig. 37. What? Haben sich da wahrscheinlich viele gefragt. Aber es soll jetzt ein neues Krisenzentrum geben, was da irgendwie die Koordination übernimmt. Wie soll das aussehen? Wer soll das machen? Was soll das machen?
Das heißt dann, aus 37 werden 38, wenn noch die Koordination oben dazu kommt. Ich habe auch gewottet und gedacht, was könnten denn das für Behörden sein? Die Bezirke sind es schon mal. Da gibt es ja Ordnungsämter und natürlich die Bezirke müssen gucken, dass zum Beispiel Vorräte da bereit liegen. Innenverwaltung gehört dazu, die ja Polizei und Feuerwehr auch unterstellt haben und. Da läppert sich was zusammen. Und dieses Zentrum soll eben diese Schnittstellenprobleme beseitigen, dass eben, wenn eine Katastrophe ist zum Beispiel, dann auch sofort ein Krisenstab zusammentreten kann, ein sogenannter Rumpfstab, um erstmal das Gröbste zu organisieren und zu gucken, worum geht es jetzt eigentlich? Ist das eher so ein lokal begrenztes Ding, wo die Feuerwehr vor allem zu tun hat oder Rettungsdienste oder man mit den Krankenhäusern gucken muss, wie man die wegkriegt? Oder ist das tatsächlich sowas Militärisches und man muss jetzt auf Bezirksebene, wo auch immer, mal gucken, dass man mit den Bundeswehrverbindungsleuten in Verbindung tritt. Und das war erstmal die Überlegung, wir gründen hier so ein eigenes Landesamt für Katastrophenschutz. Davon ist man jetzt weg, das bleibt richtig in der Innenverwaltung. Sind jetzt, glaube ich, erstmal 10 Leute in diesem Jahr, die dafür Stellen kriegen und 14 nochmal im nächsten Jahr. Dann sind es 24 Leute, die sich um diese Stabsarbeiten kümmern sollen. Aber auch klären soll, wie ist das mit der Logistik? Wie viele Vorräte haben wir eigentlich in Lagerhäusern liegen? So war auch das Beispiel aus Lichtenberg für mich auch ziemlich deutlich. Über 300.000 Einwohner hat ja der Bezirk, 320.000, glaube ich. Und für 450 Menschen sind Vorräte da, so, und Material und sowas, ne? Also da, das ist nicht mehr so wie zu Zeiten des Kalten Krieges, als für jeden, mehr oder weniger jeden Bunkerplatz da war in West-Berlin. Da ist schon Nachholbedarf.
Was eine Expertin in der Anhörung gesagt hat, was sie ganz wichtig findet, das Wichtigste hat sie sogar gesagt, wir brauchen die Einbindung der Bevölkerung. Was heißt das genau?
Das fand ich sehr interessant, dieser Aspekt, so ein sozialwissenschaftlicher Aspekt. Die Forscherin von der HWR, die haben untersucht Katastrophen der letzten Jahre, Jahrzehnte. Was macht das mit der Zivilbevölkerung und welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Und so ein Ergebnis ist, die Hilfsbereitschaft ist eine unheimlich wichtige Ressource. Und die Hilfsfähigkeit, nicht nur die Bereitschaft, die ist schon auch ungleich verteilt. Und man muss das genau im Blick haben, wenn man so eine Großstadt hat. Und wenn man sich das mal so klar macht, weiß nicht, Wedding und Zehlendorf, da sind ganz unterschiedliche Ressourcen. Wenn ich in Zehlendorf eine Villa habe und einen Garten und vielleicht auch einen großen Keller, wo ich vielleicht auch Vorräte habe, hat ja auch längst nicht jeder, dann bin ich anders aufgestellt, habe vielleicht auch ein gut gefülltes Bankkonto, dann kann ich mir das Nötigste schon kaufen. Und wenn meine eine Powerbank leer ist, dann kaufe ich einfach die nächste oder ich habe ja 5 davon oder so. Das ist im Wedding anders, aber dafür sind die Netzwerke auch anders. Also Familien sind größer oder Nachbarschaften sind vielleicht auch anders aufgestellt als jetzt Villen vor Ort. Es sind auch alte Menschen und junge Menschen zusammen. Das muss man beim Katastrophenschutz eben auch immer im Blick haben, je nachdem auch, was es ist. Wenn es eine Hitzewelle ist, dann muss ich wissen, wo sitzen die Alten. Das in alten Pflegeheimen, die sind, das ist schon einfach, aber in den Villen sieht man es eben nicht. Und so ist eben die Fähigkeit der Bevölkerung, sich zu helfen, die ist schon groß, aber man muss sie auch richtig bewirtschaften als Staat, damit man was davon hat. Und es ist auch möglich, dass man so Hilfsbereitschaft kaputt macht. So, Sorge vor Plünderung war auch eins dieser unangenehmen Themen im Ausschuss. Viele Leute, die dann sagen, nee, wenn es hier den Bach runtergeht, kaufe ich mir lieber eine Waffe oder sehe zu, dass ich an irgendwas komme, um mich selbst verteidigen zu können. Dazu gehört eben auch, dass die Behörden den Eindruck machen, dass sie im Notfall schon helfen, dass man sich auf diese Art nicht selbst helfen muss. Und das ist eben auch so ein Teil der Wichtigkeit. Wäre schön, wenn man im Ausschuss sagen könnte, wir sind nicht irgendwie am Nullpunkt oder kurz darüber, sondern sagen könnte, nee, wir sind eigentlich so gut es irgendwie geht vorbereitet. Aber so ist es in Berlin leider nicht.
Nun ist ja neben der Frage, wie gut die Stadt vorbereitet ist, du hast es eben schon mal gesagt, auch die Frage, was hat eigentlich jeder von uns selbst so im Keller, in der Vorratskammer? Ich weiß, dass ich mir das auch, ich glaube, es war zu Corona-Zeiten, habe ich mir das auch mal alles durchgelesen. Da hatten wir auch mal ein bisschen mehr. Ich habe aber längst wieder vergessen, wie viel Wasser, wie viel Vorräte sonst und so weiter. Was muss ich an, keine Ahnung, Kurbelradio und so haben? Du weißt es wahrscheinlich besser und kannst uns nochmal schlau machen.
Ja, weil du mich vorgewarnt hast, habe ich mir das rausgesucht und ich wollte es eigentlich hier aus dem Kopf zitieren, aber ich habe es sofort wieder vergessen. Also Getränke pro Tag und Person 2 Liter Getränke für 10 Tage Vorrat macht 20 Liter. Ja, also dann muss man erstmal rechnen. Bei mir und meiner Familie wäre es dann mal 4, wären dann 80 Liter. Und wenn man sich das so in Bierkisten umrechnet, dann kommt schon eine ganze Menge zusammen.
Muss man erstmal unterkriegen,
nicht,
ne?
Im Keller. Ja, So, ne? Und wer hat schon einen Keller, wo so viel reinpasst? Idealerweise hat man Fässer, 50 Liter Wasser. Und idealerweise, wenn man da 2, 3, 4, 5 von hat, dann ist man auf der sicheren Seite. Nur muss man halt gucken, dass man das dann auch in den Wochen und Monaten gelegentlich mal austauscht. So Ewigkeiten hält sich das ja auch nicht. Lebensmittel, Getreide, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, 3,5 Kilo pro Kopf. Ich habe dann auch in Corona-Zeiten, als die Nudeln so knapp waren und dass sie dann wieder lieferbar waren, mal ganze Paletten gekauft. Aber die haben wir natürlich inzwischen aufgegessen.
Hattest Gemüse, du denn auch den Campingkocher, um die im Zweifel zu kochen, wenn der Strom nicht geht?
Ja, Campingkocher habe ich tatsächlich. Nur das mit diesen Gaskartuschen, ehrlich gesagt, ich glaube, da steht noch eine. Aber ob das 10 Tage reichen würde, um Hülsenfrüchte zu kochen, Obst, Nüsse muss man nicht kochen, muss man nur mümmeln. Milchprodukte 2,6 Kilo pro Person. Ja.
Ist eine Menge zu tun, glaube ich, noch in Berlin, um katastrophensicher zu werden. Für mich klingt das Ganze so, als müssten wir sehr darauf hoffen, dass die nächste Katastrophe bloß nicht zu bald kommt.
Das ist bei Katastrophen, glaube ich, immer anzustreben. Möglichst soll sie woanders stattfinden oder am liebsten gar nicht natürlich. Nee. Und man muss auch ein bisschen aufpassen. Umstrukturierungszeiten sind oft gefährlicher als schlechte Zustände. Ich habe das gelernt, als wir da beim Anschlag zum Breitscheidplatz den Untersuchungsausschuss so eng begleitet haben. Da hat die Polizei auch sich schon vorbereitet und hat geahnt, da würde was passieren. Und dann haben sie die Pläne geändert und sich besser ausgestellt. Aber mitten in der Planänderung kam dann dieser Anschlag und keiner wusste Bescheid, weil es nicht mehr so war wie früher und die Leute noch nicht wussten, wie es vorher ist. Also insofern wäre nett, wenn wir 2, 3 Jahre keine Katastrophe hier hätten. Und ob es dann besser wird, ja, Katastrophen sind immer schlecht.
Wir drücken die Daumen, würde ich sagen. Danke dir, Christoph, für all die Informationen und Einschätzungen. Und ich würde sagen, wir beenden diesen Podcast-Teil stilgerecht mit der Sirene. Entwarnungssirene. Jetzt geht es um ein ganz anderes Thema, aber Alarm geschlagen wird auch hier. Gestern, am 21. März, war der Internationale Tag gegen Rassismus. Im Berliner Abgeordnetenhaus gab es dazu eine teilweise sehr emotionale Debatte. Wir hören mal kurz rein.
Rassismus ist weit verbreitet, und zwar nicht nur bei der extremen Rechten, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft. Viele von Rassismus betroffene Menschen berichten seit Monaten und Jahren schon vom Gefühl des quasi gepackten Koffers im Flur, des jeden Moment Bereitseins für einen Neuanfang weit weg vom menschenverachtenden Rassismus in Deutschland.
Nein, wir haben keinen strukturellen, institutionellen Rassismus in Berlin.
Wer Ausgrenzung und Hass ablehnt, steht für die Demokratie ein.
Wir für unseren Teil wollen jedenfalls kein Land, in dem die Menschen mit woken Rassismustheorien gegängelt werden.
Auch Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich zum Tag gegen Rassismus geäußert, hat zu Weltoffenheit und friedlichem Miteinander aufgerufen. Dass das in Brandenburg allerdings oft nicht klappt, haben in dieser Woche neue Zahlen gezeigt, die der Verein Opferperspektive zu rechtsextremen und rassistisch motivierten Übergriffen vorgelegt hat. Darüber will ich sprechen mit meiner Kollegin Amelie Ernst aus der Landespolitikredaktion in Potsdam. Hi Amelie.
Hallo, schönen guten Tag.
Wie sehen denn die Zahlen aus?
Ja, 242 ist die Zahl, die man sich da, glaube ich, merken muss. 242 rechte und rassistische Angriffe zählte der Verein Opferperspektive im vergangenen Jahr. Das sind 100 mehr als 2022. Und wenn man genauer hinguckt, also nicht nur zahlenmäßig einfach mehr, sondern auch teilweise eine andere Qualität. Also es sind viele Bedrohungen, Nötigungen, Sachbeschädigungen. Und vor allen Dingen auch immer mehr schwere Körperverletzungen. Vielleicht hören wir mal rein in so einen Fall, um den es da geht. So geschehen in Wittstock.
Da ist ein 22-jähriger junger Mann, der ursprünglich aus Guinea nach Deutschland gekommen ist, von seinem Fahrrad runtergerissen worden und dann aus einer Tätergruppe heraus geschlagen, getreten, rassistisch beschimpft worden in einer wirklich großen Massivität. Und da war auch noch ein Messer im Spiel. Er hat sich versucht, gegen dieses Messer zu wehren, hat also viele Abwehrverletzungen erlitten. Und die Täter haben versucht, ihn am Kopf zu verletzen. Mit dem Messer.
Das berichtete Judith Porath, die Geschäftsführerin der Opferperspektive. Also es sind Fälle, die sich auch teilweise so ein bisschen aufgebaut haben, wie dieser Fall. Also der junge Mann wurde vorher schon belästigt und bedrängt über Wochen, teils Monate. Und dann entlädt sich das zum Beispiel in so einer Tat.
Was kannst du insgesamt sagen? Wer sind die Opfer von diesen Übergriffen?
Ja, das sind im Schwerpunkt natürlich, muss man in Anführungszeichen sagen, Menschen ausländischer Herkunft, aber was da die Zahlen so ein bisschen zeigen, auch immer öfter Kinder und Jugendliche. Da war letztes Jahr jedes dritte Opfer jünger als 18 Jahre Und da scheint es auch eine Art Enthemmung zu geben. Also dass man auch nicht mehr sozusagen so Schranken hat, okay, Kinder lassen wir dann aber wenigstens in Ruhe, sondern es wurden auch Fälle berichtet, wirklich auch teilweise Kleinkinder, die belästigt, bedrängt oder auch anders angegangen wurden oder Wohnungen, wo Steine in Fenster geworfen wurden, wo dahinter Kinder schliefen. Also Kinder und Jugendliche als Opfer von erwachsenen Tätern. Es gibt natürlich auch durchaus Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, die rechts- oder rassistisch motiviert ist. Das gab es auch, aber eben auch da offenbar eine Enthemmung, was dieses Thema betrifft.
Was kannst du uns denn über die Täter noch mehr erzählen? Also sind das die in Anführungszeichen üblichen Rechtsextremen, die irgendwie gezielt losziehen, um da Leute zu verletzen?
Das denkt man ja so, ne? Ja. Dass so eine rechte Gruppe dann loszieht und sagt, so den Ausländer heute, so wie man das ein bisschen aus den 90er Jahren noch so vor Augen hat. Aber das verändert sich auch. Also das, die gibt es natürlich weiterhin, Rechtsextremisten in der Form. Aber es hieß auch bei der Opferperspektive, das ändert sich so ein bisschen mehr in Richtung Mitte der Gesellschaft. Also dass das vermeintlich normale Menschen sind, der Rentner von nebenan, keine Ahnung, die Mutter mit dem Kind, die dann irgendwie die Frau ausländischer Herkunft anrempelt in der Supermarktschlange. Und das sei auch eine andere Qualität, sagt Judith Porath.
Viele Taten werden jetzt nicht von der organisierten Rechten verübt. Wir haben es mit ganz vielen, wir sagen, bei Rassismus sprechen wir zum Beispiel von Gelegenheitstäterinnen. Also man trifft sich eher zufällig im öffentlichen Raum, hat rechte Einstellungen sozusagen verinnerlicht und dann wird die Gelegenheit genutzt und wird jemand bedroht und geschlagen. Die Frau Mitte 50, die die Menschen attackiert beim Einkaufen, eine Schwangere beispielsweise, das Spektrum ist da sehr, sehr breit.
Also da sinkt die Hemmschwelle und auf der anderen Seite sagt die Opferperspektive aber auch, was den Menschen Hoffnung gibt, die da möglicherweise Opfer werden könnten, sind natürlich auch Menschen, die auf die Straße gehen jetzt und sagen, nein, so wollen wir das nicht und wir wollen schon gar nicht, dass das jetzt so weiter in die Mitte der Gesellschaft rutscht.
Auf der Pressekonferenz erwähnt wurde ja auch ein Fall, über den jetzt gerade relativ heftig diskutiert wird, war auch Thema im Landtag. Da geht es auch um die Frage, war das jetzt ein Fall von Rassismus oder nicht? Hat sich abgespielt in Cottbus, erzähl uns da bitte mal mehr.
Genau, das war im vergangenen September. Da hat ein Lehrer, kann man auch sagen, dass es so war, er hat es auch eingeräumt, an einer Oberschule in Cottbus, ein Lehrer innerhalb einer Woche ein syrisches und ein tschetschenisches Kind angegriffen. Und das schilderte der Opferberater Joschka Fröschner von der Opferperspektive so.
Also das syrische Kind soll im Klassenraum in den Nacken geschlagen worden sein von dem Lehrer, noch vor Unterrichtsbeginn, als es gerade dabei war, seine Schulmaterialien auszupacken. Dann soll der Lehrer ihm den Schreibtisch, an dem das Kind saß, mit dem Knie gegen die Brust gepresst haben, sodass es auch tatsächlich Atemnot erlitten hat. Das Kind musste 3 Tage stationär im Krankenhaus behandelt werden, wegen tatsächlich schwerer Verletzungen.
Und die Opferperspektive hat diesen Fall eben erstmal gezählt als rechten oder rassistisch motivierten Fall. Aber ob das wirklich so war, weil es eben ein syrisches und ein tschetschenisches Kind, jeweils 12 Jahre alt war, die das betraf, das steht jetzt eben in Frage.
Das heißt, es könnte also auch sein, dass dieser Lehrer einfach dermaßen seltsam drauf ist, dass der auch jedes, ich sage das in großen Anführungszeichen, jedes biodeutsche Kind hätte angehen können, wenn ihn das in irgendeiner Weise nervt oder wie auch immer. Also ist das die Vermutung?
Genau, der einfach ausgerastet ist, ja. Und das ist jetzt, soll jetzt nicht beschönigen oder irgendwas, sondern dass man einfach sagt, keine Ahnung, eine Provokation in einer Klasse, wo es einen hohen Anteil nicht deutschstämmiger Kinder gibt, da wo es dann vielleicht, könnte man jetzt zumindest drüber diskutieren, keine Rolle spielt, wer provoziert, ne, oder wer da irgendwie gegenüber wem dieser Lehrer dann so dermaßen gewalttätig wird, dass eben eine Krankenhausbehandlung notwendig ist. Und das hat zumindest der Bildungsminister Steffen Freiberg diese Woche so dargestellt, dass man durchaus das abgefragt hat, dass es da aber bisher keine Hinweise gibt, dass es wirklich ein rassistischer Täter war, um den es da geht.
Gewalt gegen Kinder geht gar nicht. Das ist eine rote Linie, die egal aus welchem Grund und unter welchen Umständen nicht überschritten werden darf. Insofern kann ich in diesem Fall nur in aller Form um Entschuldigung bitten.
Also es habe Gespräche gegeben, auch mit dem Schulamt, auch mit der Schulleitung. Und auch das Kollegium zum Beispiel habe gesagt, es sei ein Kollege, der bisher nicht als rassistisch aufgefallen war in den vergangenen Jahren, wo er schon an dieser Schule gearbeitet hat.
Du hast es ja schon gesagt, das ist ein Fall, der schon aus dem letzten Herbst stammt. Was ist denn da genau passiert an der Schule, auch bei den Behörden? Also hat man da das Gefühl, die haben wirklich korrekt gehandelt?
Ja, die Opferperspektive hatte ja erstmal in den Raum gestellt, dass da quasi so gut wie nichts passiert ist und dass auch nicht das Gespräch gesucht wurde, zum Beispiel mit den Eltern dieser Kinder. Das konnte aber das Bildungsministerium diese Woche doch relativ glaubwürdig belegen und sagen, da ist sehr, sehr viel passiert. Also nicht nur, dass der Lehrer sich selbst angezeigt hat, sofort selber zur Schulleitung gegangen ist und gesagt hat, da ist gerade was passiert. Also dass es sozusagen nicht unter der Decke gehalten wurde und auch das Schulamt wurde eingeschaltet durch die Schulleitung sehr zeitnah, das Bildungsministerium auch. Da gab es diverse Gespräche untereinander und eine Art Informationskette, die offenbar aber noch verbesserungswürdig ist. Das wurde eben auch gesagt. Aber dieser Vorwurf, da ist gar nichts passiert und der wurde nur versetzt. Ja, der wurde an eine andere Schule versetzt, weil auch der Personalrat gesagt hat, nee, wir wollen ihn jetzt nicht komplett aus dem Schuldienst direkt schicken. Das kann man natürlich auch mal hinterfragen, ob das eine gute Idee war, ihn an eine andere Schule dann zu schicken. Inzwischen ist er übrigens krankgeschrieben. Also da im Ergebnis, glaube ich, gibt es sicherlich Punkte, über die man diskutieren muss. Aber die Frage, ist da was passiert oder hat man das einfach so laufen lassen? Da kann man sagen, nee, so war es auch nicht.
Und wenn ich es richtig verstehe, heißt das aus dem Bildungsministerium bei euch auch, der Mann werde nicht mehr in den Schuldienst zurückkehren. Du hast jetzt gesagt, er ist krankgeschrieben, aber man geht offensichtlich nicht mehr davon aus, dass er nochmal zurückkommt.
Genau, man versucht jetzt das vertraglich so zu klären. Man kann ja nicht einfach sozusagen, wenn jemand verbeamtet ist oder einen Vertrag hat, einfach ihn rausschicken. Aber da arbeitet man gerade dran, sozusagen eine Lösung zu finden im Hintergrund, die dann auch von den entsprechenden Gremien, Personalräten, Betriebsräten etc. abgesegnet werden kann.
Ich möchte den Blick nochmal aufziehen auf ganz Brandenburg. Ich habe ja diesen heutigen Podcast so ein bisschen unter den Titel gestellt, Alarm schlagen. Ist das in Brandenburg angebracht, wenn es um rechte, rassistische Übergriffe geht?
Ja, ich finde trotzdem, Alarmismus ist ja immer schwierig. Ne? Alarm, ja. Ich finde bezogen Alarm auf diesen Aspekt der Normalisierung sicherlich einen wichtigen Punkt. Also was mich da wirklich beschäftigt, ist diese, was wir gerade besprochen haben, eine Richtung Mitte der Gesellschaft, vermeintlich normale Mitbürgerinnen und Mitbürger, die offenbar es aber wiederum auch als normal hier und da empfinden, verbal ausfällig zu werden, sich rassistisch zu äußern, wo es um Nötigung geht oder irgendwelche Sprüche, die dann vielleicht auch irgendwann in körperliche Gewalt münden. Das, glaube ich, ist was alarmierend ist. Ja, Hemmschwellen, die sinken und dieses, da wird man ja wohl mal sagen dürfen und die gehören hier nicht her und diese Trennung zwischen die und wir, das verbreitet sich offensichtlich und das wird natürlich auch, wenn auch nicht nur, aber auch durch die AfD eben befeuert, die auch bei ihren Veranstaltungen genau das immer bedient, so dass man da schon klare Grenzen macht, wer hierher gehört, wer hier nicht hergehört, das betrifft nicht nur ausländische Menschen, das betrifft natürlich auch queere Personen etc. Und ich glaube, da ist ein Punkt, der so in der Gesellschaft mal zu diskutieren ist, wo auch die Toleranz dann mal endet.
Ja, da tut sich ganz offensichtlich was bei uns in der Gesellschaft. Da werden wir garantiert nicht zum letzten Mal drüber geredet haben. Danke dir, Amelie.
Gerne.
Und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Und falls Sie gerne nicht nur wöchentlich, sondern täglich eine Portion Berlin-Brandenburger Themen auf die Ohren hätten, dann empfehle ich Ihnen einen weiteren RBB-Podcast, Der Tag in Berlin und Brandenburg. Unsere Reporterinnen und Reporter sind unterwegs vom Fläming bis zur Prignitz und in Berlins Kiezen. Das Ganze steht immer montags bis freitags in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie natürlich auch uns, die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller. Danke fürs Zuhören in dieser Woche.